Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mittlerweile Folge 100, also eine Jubiläumsfolge und das mit einem Rückblick. Vorher gibt's aber noch eine Einladung von Robert Dahl. Er ist Chef der Karls Erlebnisdörfer.
Karls ist ja oft angewiesen auf die Feuerwehren, auf die Polizei und auf Rettungskräfte. In den Erlebnisdörfern ist immer viel los. Wir hatten auch schon leider 2 große Brände in der Vergangenheit. Für uns ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, auf diesem Weg mal ein kleines Dankeschön auszusprechen. Bis zum 20. November können alle, die in den Feuerwehren, bei der Polizei und in den Rettungsdiensten arbeiten und auch die freiwilligen Feuerwehren natürlich, kostenlos Karls besuchen, alle Attraktionen benutzen. Und wir würden uns freuen, wenn wir den ein oder anderen aus dem Blaulichtsektor hier empfangen dürfen.
Karls Erlebnisdörfer gibt es zum Beispiel in Rövershagen bei Rostock, in Zirkow auf Rügen, im Warnsdorf bei Lübeck oder auch in Koserow auf Usedom. Dann also euch viel Spaß mit freiem Eintritt und übrigens eure Begleitung zahlt für die Tageskarte nur 5 Euro. Jetzt viel Spaß mit Folge 100.
Wassermarsch! Der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack. Euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Ja, es gab Folgen mit der Ministerpräsidentin, 2 Innenministern oder auch unserem Landesbrandmeister. Ich habe euch in den Folgen natürlich auch neue Technik vorgestellt, Fragen zur Gesundheit mit der Landesfeuerwehrärztin geklärt. Wir haben die Leitstellen besucht, die Werksfeuerwehr im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin zum Beispiel uns auch angeschaut oder wir waren bei der Berufsfeuerwehr in Rostock. Es gab auch Folgen mit anderen Blaulichtorganisationen. So habe ich euch zum Beispiel die Jugendarbeit auch in den Wehren vorgestellt oder auch viele Wehren und noch viel mehr. Besonders beliebt sind aber bei euch die Podcast-Folgen, in denen über Einsätze berichtet wird. In dieser Folge blicke ich mal auf diese Einsatzfolgen zurück. Zuerst mit dem Kreisbrandmeister des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Uwe Pulz. Es geht um den Waldbrand von Lübten im Sommer 2019. Ich war als Reporter für Ostseewelle vor Ort. Nachdem der Brand gelöscht war, gab es ein großes Dankeschönfest von der Landesregierung und Ostseewelle. Ja, und da habe ich gleich mit Uwe nochmal auf diese bewegten Tage zurückgeschaut. Es war nämlich auch sehr gefährlich, wenn er nochmal zurückblickt. Ende 2019 ging eine der größten Einsätze in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns los. 1200 Hektar Waldfläche brannten, gut 3000 Einsatzkräfte waren vor Ort, gut 800 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Denn das Gebiet ist munitionsverseucht, berichtet Uwe Pulz.
Ich war auf dem Dienstag. Auf dem Dienstag ging das los, da war ich gerade auf dem Weg zur Sitzung vom Landkreis. Bin dann zwischen Wittenburg und Hagenow gewesen, wie der Pieper ging, und dann bin ich gleich in Hagenow abgebogen, weil Kategorie 4 Fläche, Lübten. Da ging es dann los, das haben wir auch relativ schnell in den Griff gekriegt, auch durch den Löschpanzer. Ja, ja. Weil du kannst einfach nicht, wenn du einmal dort auf dem Platz gewesen bist und ganz dicht dran gewesen bist und siehst, wie die Granaten da hochfliegen und dir die Hose wackelt, dann willst du da auch keinen reinlassen, das ist einfach so. Man hat ja bei ihr Lebensretter, die haben ein schönes Video gemacht und da sieht man ja auch wirklich in diesem Video, wie die Bäume wirklich splittern und explodieren, wenn da so eine große Schiffsgranate daneben hochgeht. Und das war eine Tatsache, das ist jetzt nicht irgendwo gespielt gewesen, das war eine Tatsache.
Also ist das auf diesem Platz. Ich kriege gerade Gänsehaut, viele Feuerwehren kennen das von uns aus dem Land. Da fliegt mal eine Gasflasche durch die Gegend oder Wasser, das ist schon gefährlich. Aber ihr habt da wirklich, ihr habt gestanden, ihr wolltet löschen, ihr konntet aber nicht reingehen, weil euch da die Dinge um die Ohren geflogen sind.
Genau.
Richtige
so.
Bomben.
Ja. Naja, die Schiffsgranaten, da waren ja die Schiffsgranaten von der Bismarck, die haben ja Durchmesser von über 30 cm. Im Durchmesser. Und dann weißt du, was da rumst. Also das war also im Minutentakt. Ne? Das ist klar. Nach 70 Jahren, das kommt jetzt alles hoch mittlerweile, wenn da eben das Feuer rübergeht. Das ist ja nicht neu. Das hat ja damals, wie die Armee da war, auch die Bundeswehr jetzt bis 2013, die hatten ja auch eine Berufsfeuerwehr da auf dem Platz. Wenn die da auch geschossen haben oder so, denn wenn das angefangen hat zu brennen, sind die dahin. Dann waren das vielleicht 10, 15, 20 Quadratmeter, sind die hingefahren, haben das ausgemacht. Die Fragen haben wir ja auch ganz viel gekriegt in Lübten, wieso wir denn da, und früher war das doch alles, ja, das war eine Berufsfeuerwehr, die vor Ort war. Mhm. Wenn man heute mal sieht, heute wird das Feuer entdeckt, dann wird das Feuer an der Leitstelle gemeldet, die Leitstelle alarmiert die Feuerwehr, die kommen alle von der Arbeit, da sind mal locker 20, 25 Minuten vielleicht weg. von der Erkennung des Brandes, bis wir dann vor Ort sind. Und dann sind das nicht mehr 10 Quadratmeter, dann sind das vielleicht 100, 200, 300 Quadratmeter. Und wenn ich dann noch Wind dazu habe, dann ist das ruckzuck in der Gänge.
Neben tausenden Feuerwehrleuten waren auch THW-Helfer, Einsatzkräfte vom DRK Johanniter ASB dabei, aber auch Soldaten und Polizisten, berichtet Uwe Pulz.
Kommt die Polizei, und das war ja, die kam aus Bremen, die kam aus Sachsen, die kam von überall her mit Wasserwerfern und fahren durch den Wald. Ich kann mich daran erinnern, die Polizei hatte Videos ja auch gemacht, wie da die Wasserwerfer durch die Schneise fahren, immer rein, springen. Was geht da an einem vor, als der Feuerwehrmann? Also wie war das für dich?
Ja, das war unsere Lebensversicherung. Das muss man so sagen. Also ich war so.
Warum waren Wasserwerfer so gut in diesem Fall?
Naja, weil die haben 10.000 Liter drauf. Das schaffen wir mit einem Feuerwehrfahrzeug nicht. Na, wenn du heute mal in Lübten auf den Platz fährst, da siehst du heute noch genau, kannst du erkennen, wo die Wasserwerfer im Einsatz war. Da fehlt nämlich noch die Rinde am Baum, ne, wo die hinnageln. Also eigentlich, ich persönlich möchte mal nicht als Demonstrant da irgendwo sitzen, wenn die das Ding wirklich mal ausfahren und in die Leute da. Also das, wenn du da die Bäume siehst, wo die Rinde fehlt.
Also quasi fehlt. Vom Wasserwehrwurf unheimlich weit.
Ja, locker 70 Meter, ne? 70, 80 Meter. Die haben ja die Bundeswehr hat die Brandschneise geschoben. Und dann sind die Wasserwerfer gekommen, sind reingefahren, haben das nass gemacht, wieder raus, wieder neu betankt, ne? Also, und die Hubschrauber, ne? Also heute steht für mich fest, ohne diese ganzen Hubschrauber mit dem Wasser von oben wäre das nicht so ausgegangen. Ja, aber die Bevölkerung, ne? Du glaubst ja gar nicht, was da los war.
Du sagst es gerade, die Bevölkerung. Wie war das für dich auch? Als Feuerwehrmann, man hat das ja nur, ich sag mal, man hat das ja von außen wahrgenommen. Bäcker-Leute haben was so beigebracht. Ich kann mich selber daran erinnern, wir waren Mitte der Woche dann von unseren Ostseewelle mit Karls zum Beispiel da, haben Erdbeeren an die Einsatzkräfte verteilt, die sie uns mit Vanillesoße und aus den Händen gerissen haben.
Und Alex, du glaubst nicht, wie unheimlich gut das für die Kameradinnen und Kameraden tut. Das ist eine Anerkennung, dass, was das für eine Wirkung auch hat. Du hast automatisch, ich sag mal, gerade mit der, ne, eure Erdbeeraktion, das sind nochmal locker 20%, obwohl du eigentlich schon fertig bist und nicht mehr kannst. Du kannst nochmal locker 20% oben aufrechnen, weil das richtig gut tut. Da kamen ja Leute mit PKWs an, die trinken und los, Hauptsache die Kameraden halten durch, ne, auf Auswärtige, nicht nur in und um Lübten. Ich habe dasselbe gehabt, mitten in der Woche, wie ich abends nach Hause gefahren bin, in meinem Auto steht ja nur Kreiselführer dran, bin ich im Prinzip hier an der Kreuzung, steht eine ältere Dame da, und musste ich auch bei Rot warten, dann guckt die so, guckt mich an, fängt an zu klatschen, Daumen nach oben, ne? Das ist geil. Deswegen ist man Feuerwehrmann, genau für solche Sachen.
Wie geht das oder was geht da auch in einem vor? Man hat ja rund um Lübten, also ich sag mal, wie du sagst, Prezier gerade, Verlahn und so weiter, wo überall auch diese Banner an den Straßen hingen. Dankeschön für euren Einsatz und so weiter. Was geht da in einem vor?
Da geht gar nicht. Mehr brauchst du nicht. Da können Leute kommen und dir auf die Schultern kloppen. Wenn die Leute, die es betrifft, die wirklich betroffen sind, auch, ich sag mal, Altjabel, ne, was du sagtest, die Dörfer, wo dann auch diese Danke-Banner hängen in Lübten oder so, das reicht völlig aus. Das ist so eine Motivation zu kämpfen, dass eben auch so, gerade Altjabel war ja nur unser Hotspot. Ne? Da hatten die Kameraden und Kameraden wirklich zu kämpfen, dass das nicht in das Dorf rennt, das Feuer. Und heute muss man der Ehrlichkeit halber sagen, natürlich konnten wir die 1000 Meter auch nicht einhalten, weil diese 1000 Meter zwischen Panzerringstraße und Altjabel haben wir einfach nicht. Und das ist heute noch beeindruckend, finde ich, dass es uns das gelungen ist, diese Feuerwalze, die da auf Altjabel zugelaufen ist, erstmal zu halten zu kriegen, aber dass keiner wirklich was abgekriegt hat. Also ich bin heute so unendlich dankbar, dass die alle so diszipliniert waren, unsere Frauen und Männer, dass da wirklich keine ernsthafte Verletzung, sicherlich hat mal einer hier, wo man mal mit einem Pflaster was bekämpfen muss, aber wirklich keiner, weil das hätte, ne, Munition.
Und dann gab es für die Einsatzkräfte noch ein ganz besonderes Dankeschön.
Man hört das so ein bisschen. Es gab einen Vogel für euch.
Ja.
Und zwar habt ihr eine Einladung bekommen zur Goldenen Henne. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ihr wusstet nicht, was da passiert, oder? Oder
ja,
wie war das?
Also wir haben die Einladung gekriegt. Und dann sagte man uns, weil wir eben das so gut in den Griff gekriegt haben, sollen wir eine Ehrung kriegen. Eine Ehrung. Das war auch okay. Da haben wir schön, wenn die Frauen mit, normalerweise hätten alle 3000 da irgendwie mit Bussen dahin gekarrt werden müssen. Das wäre richtig cool gewesen auf dieser Bühne. Aber, also, unglaublich. Unglaublich. Ne? Du hast ja als normaler Feuerwehrmann oder wie auch immer, die Stars, sage ich mal, so dicht kommst du ja gar nicht. Aber wo wir nie mit gerechnet hätten, dass auch nachher, wie die Sendung aufgenommen war, wie die zur Aftershow-Party ging, wir waren die Stars. Die Stars kamen auf uns zu, wollten mit uns ein Foto machen. Ich dachte,
bitte. Ja, mit wem? Wer kam auf dich zu? Erzähl mal.
Henry Maske oder hier Vincent Weiss, so cool. Ne? Nachher, wie wir, bevor wir denn das letzte Mal raus sind auf die Bühne, wie wir alle hinter der Bühne, oh, ey, Lange, komm mal her, geil, ihr mit eurer Hände, so einen geilen Job, komm mal her, ich will mit euch ein Foto. Vincent Weiss, hammergeiler Typ. Udo Wilke, hammergeil. Mhm. Aber Didi, Hallervorden, immer draußen mal brauchen. Ach, Lange, bist du auch. Quatsch auch ganz schön. Ne? Ich muss leider eingestehen, ich ja auch noch. Aber alleine diese ganze Aktion mit dem Landrat, dass unsere Frauen auch mit durften, ne? dass wir mal auch als kleines Dankeschön an unsere Frauen sagen können, weil sie immer so lange auf uns verzichten. Aber ich muss auch gestehen, ich hatte auch echt weiche Knie. Ne? Also wir haben ja.
Wie war das für dich, als ihr dann auf die Bühne gerufen wurdet und dann stehst du da?
Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Alex, eigentlich gar nicht wegen Kai Pflaume, wegen den Bildern davor, weil die haben ja davor den Film gezeigt von Lübten. Oh, meine Jacke hat sich angeschaut. Guck dir das mal an hier schon wieder. Ja. Ne? Und da sind mir die Knie so weich geworden von den Bildern, weil da kam jetzt automatisch wieder, oh, das hast du geschafft. Das ist, ne, das. So, und dann kam er ja und dann hoch auf die Bühne. Ich habe gedacht, bloß nicht stolpern, ne? Weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass mir die Knie wegnageln. Ne? Ja gut, und dann haben wir ja da in den Gesprächen und dann, ach, ich habe da so viel vergessen. Ich ärgere mich heute so dermaßen, dass mir da rausgerutscht ist bei allen Feuerwehrmännern. Ich wollte Feuerwehrangehörige sagen. Das habe ich aber im Kopf als Feuerwehrangehörige gehabt und vergesse meine Frau. Und das hängt mir heute, wenn ich das Video mir noch angucke, hängt mir das heute noch nach. Unsere Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Und, aber wie gesagt, ich hatte da Angehörigen im Kopf, weil es war ja auch ein heißer Sommer. Man musste einfach allen in der ganzen Republik danken. Das war einfach so. Vor allen Dingen, dann sind die alle aufgestanden. Weißt du, wir stehen auf, er will uns auf die Bühne holen. Und dann steht da der ganze Saal auf und hört nicht auf zu klatschen. Nicht so einfach.
Also, sehr emotional bei der Verleihung der Goldenen Henne. In Folge 18 war ich zu Gast bei der Höhenrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz mit Marcel Gau und David Rode.
Der spektakulärste Einsatz, wenn wir das jetzt direkt auf die Höhenrettung beziehen, ist die Erinnerung an einen Einsatz, wo wir zwei Kinder aus einem Brunnen gerettet haben. Das war im Amt Nord, im Bereich Wittu. Dort war in dem kleinen Ort Schwabe zwei Kinder, damals glaube ich, 2 oder 6 Jahre alt. Die sind dort in einen Brunnen gestürzt. Der war so circa 17, 18 Meter tief und 1 Meter im Durchmesser. Ja, da war die örtliche Feuerwehr dann auch eben schnell überfordert mit der Aufgabe. Und als wir dann vor Ort waren, konnten wir dann zusammen mit den örtlichen Kräften die zwei Kinder dort lebend retten. Sie waren zwar verletzt, aber zum Verhältnis, sag ich mal, leicht verletzt. Also es waren eben nur Brüche, sag ich mal, und aber für die Verhältnisse war das echt gut und wir konnten eben beide Kinder retten. Das war eigentlich schon somit das Spektakulärste und wo man dann auch eben viele Jahre danach immer noch mal drüber nachdenkt.
Gibt es sonst noch weitere Einsätze, David, wo du sagen würdest, da erinnert man sich dran zurück?
Naja, wir hatten vor ein paar Jahren ein junges Mädel, das hat uns 2 Jahre in Atem gehalten. Die ist dann immer so viel auf den Kran geklettert und wollte dann nicht mehr alleine runtergehen. Wir mussten sie dann mittels Höhenrettungstechnik jedes Mal vom Kran runterholen. Ne? Die war nicht nur bei uns, auch die Höhenrettung Rostock wurde durch ihr in Atem gehalten. Also das hat uns schon viele Einsätze bereitet.
Es geht in Folge 18 aber auch um die Ausbildung bei den Sassnitzer Höhenrettern und andere Einsätze. Eine der meistgehörten Folgen war Folge 59, ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sato, der deutschlandweit durch die Medien ging. Ein Landwirt ist bei seinem Mähdrescher in die Förderschnecken seines Korntanks geraten. Detmar Stein von der Freiwilligen Feuerwehr Sato war mit seinen Kameraden im Einsatz.
Du musst dir vorstellen, als wir halt ankamen, war dieser Mann, ich nenne ihn einfach mal dieser Mann, bis zur Hüfte in diesen Korn auch verschwunden. Es waren noch gar nicht die mechanischen Teile vom Mähdrescher zu sehen, deswegen konnte ein Ausmaß dieser Art noch gar nicht so richtig festgestellt werden. Sicherlich wird der Notarzt schon gewusst haben, was er tut, aber für uns Feuerwehrleute stand immer noch fest, wir holen ihn raus, wir retten ihn. Wir haben dann schnell festgestellt, dass auch noch ein Arm eingeklemmt war. Der Notarzt konnte ihn dadurch nicht auf den Rücken drehen. Das haben wir schnellstmöglich beseitigt. Da sind so eine Einstellbleche gewesen über diesen Förderschnecken, Die wurden von uns demontiert, parallel. Müsst man, oder ihr könnt euch ja vorstellen, in so einem Korntank, und wenn dort 3, 4, 5 Leute arbeiten, dass es doch sehr eng und auch warm war. Mhm. Aber auch hier war immer Ruhe und immer alles cool. Und die Ansagen hat immer nur der Notarzt getätigt. Und genau so wurde es dann auch getan.
Hat das Unfallopfer, hat er geschrien? War der ruhig gestellt durch den Notarzt? Oder hat er mit euch geredet? Was macht ihr da jetzt oder so? Also wie war das?
Der Gutsbesitzer, quasi sein Chef, eilte natürlich auch zur Einsatzstelle und war vor uns da, saß mit ihm im Kornburg, hat ihn gehalten. Ich glaube, fast 3 Stunden lang hat er ihn festgehalten, betreut. Und er war, als wir ankamen, auch noch ansprechbar, hat sich vorgestellt, hat natürlich über Schmerzen geklagt, erheblich sogar, aber ein Schreien definitiv nicht. Er hat nicht geschrien.
Dann hat der Notarzt auf einem Feld etwas gemacht, was es so wohl noch gar nicht gab oder eher selten.
Wir haben zwischen diesem Mähdrescher und das Fahrzeug daneben, was halt zum Abtransport schon bereit stand fürs Getreide sozusagen, dazwischen einen Raum geschaffen, ich sag mal so vielleicht 10 Quadratmeter, haben den mit Decken ausgelegt, haben dort versucht, ein bisschen Ordnung, Sauberkeit, ein bisschen Staub befreit und haben dann, als der Hubschrauber gelandet ist, sind wir, ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie oft die Leute gelaufen sind und das ganze Material rangetragen haben und dort vorbereitet haben. Dann war auch eine Schwester dabei, die dann gesagt hat, was wohin muss und was wohin gestellt werden soll. Ja, und dann ging das Holter die Polter. Also für uns war es einfach atemberaubend.
Also kann man sich das dann auch so vorstellen, als die Ärzte dann operiert haben, dass der Arzt dann gesagt hat, immer zu seinen Schwestern oder zu wem auch immer, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das. Also wie man das aus dem OP-Saal so kennt, oder?
Genau so ist es abgelaufen. Der Professor, der die Amputation durchgeführt hat, der stand auf der Arbeitsbühne quasi von draußen, hat mit dem Oberkörper in den Mähdrescher hinein gearbeitet, und in diesem Korntank haben wir auch noch mit Mitteln von uns unser Rettungsbrett, was wir schon, ich weiß nicht, wie oft im Einsatz benutzt haben. Es ist immer wieder ein super Teil. Wir haben es damals mal selbst gebaut und es ist unentbehrlich. Das war der OP-Tisch mit Folie aufgelegt und dort lagen die ganzen OP-Werkzeuge. Einer der Gefäßchirurgen haben wir noch festes Schuhwerk gegeben. Da einer unserer Kameraden musste seine Stiefel ausziehen,
ja,
weil er immer noch kleine Kornreste, das war ja, man muss sich vorstellen, das ist ja ein Arbeitsgerät, das war natürlich nicht alles steril da drin.
Wie ging es dann weiter?
Über diese Öffnung, die wir geschaffen haben, über die ich schon sprach, haben wir dann mit vereinten Kräften die Person zur Seite aus dem Mähdrescher heraus transportiert. Ein bereitstehender Rettungswagen hat ihn sofort übernommen und ich weiß nicht, wenn ich es hochrechne, hat es vielleicht 5 bis 10 Minuten gedauert und dann war er auch schon abfahrbereit und ist dann sofort in die Uniklinik nach Rostock verbracht worden.
Haben die Ärzte noch irgendwie was gesagt zu euch im Nachhinein, außer wahrscheinlich Dankeschön?
Ja, das mit den Ärzten, das war, auf jeden Fall brauchten wir unsere Stiefel wieder und die Gefäßchirurgin wollte ja auch ihre Schuhe wieder haben. Mhm. Es waren auch leichte Gespräche, aber es stand uns allen in den Augen, wie begeistert wir über diese Sache waren und wie beeindruckend das war. Und ich glaube auch, der Professor, der die OP letztendlich durchgeführt hat, war selber sehr beeindruckt davon, wie wir ihm zugearbeitet haben und auch allein schon sein Team, wie das gearbeitet hat. Also das ging Hand in Hand.
Der 25-jährige Landwirt hat durch den Unfall zwar beide Beine verloren, aber er hat überlebt und ist den Einsatzkräften sicherlich sehr dankbar. Ja, bevor wir nun zum zweiten Teil unserer 100. Jubiläumsfolge kommen, gibt's erstmal die aktuellen Nachrichten aus den Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. In Greifswald wurde jetzt der Grundstein für ein neues Gefahrenabwehrzentrum gelegt. Das Zentrum in der Feldstraße wird künftig den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald, die für ganz Mecklenburg-Vorpommern zuständige Telefonzentrale, die integrierte Leitstelle sowie den Brand- und Katastrophenschutz mit dem Führungsstab für die Gefahrenabwehr im Landkreis unter einem Dach bündeln. Und durch diese Zentralisierung wird eine noch engere und effektivere Zusammenarbeit der beteiligten Fachbereiche möglich. Die Ortsfeuerwehren aus Kröslin und Frees sollen an einem neuen Standort in der Gemeinde ein neues Gerätehaus bekommen. Auf einem Agrarhof in Großernsthof wurde für den Neubau ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Plan ist, dass die Kameraden da dann 2029 in den Neubau einziehen können. Stefan Hagemann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow, bleibt weitere 6 Jahre im Amt. Die Kameraden hatten ihn mit 50 von 58 Stimmen wiedergewählt. Die Feuerwehr Güstrow hat 2 Standorte in der Balerstadt. Bis Ende Oktober rückten die Kameraden bereits zu 264 Einsätzen aus. Darunter waren 139 Brände. Die Stadtvertreter haben der Wiederwahl von Stefan Hagemann auch schon zugestimmt.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, willkommen im zweiten Teil unserer 100. Jubiläumsfolge. Wir sind jetzt bei Folge 67. Gerhard Fockelmann von der Freiwilligen Feuerwehr Jahn berichtet über einen der größten Brände der letzten Jahre bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. In Altellin brennt eine Schweinemastanlage mit etwa 50.000 Tieren.
Erstmal ganz ehrlich, als du dann angekommen bist da und das gesehen hast, diesen Rauch, diesen Qualm, du weißt, da leben Zehntausende Schweineferkel. Was ging da in dir vor?
Ja, im Grunde war...
Ich muss dazu sagen, du bist selber Landwirt auch.
Ja, genau. Im Grunde war mir relativ sofort klar, dass man eine derartige Tierzahl, über 10.000 Sauen und 40.000 bis 50.000 Ferkel, dass man die im Grunde in dem Gebäude nicht retten kann. Es war auch in den sämtlichen Plänen nie ins Auge gefasst worden, dass Schweine in der Größenordnung aus dem Gebäude evakuiert werden könnten. Das ist vollkommen aussichtslos. Dass, wenn man richtig gut ist, dann schafft man in einer Stunde so 200, 300 Sauen aus dem Stall zu bringen oder 1.000 Ferkel. Aber nicht ansatzweise die Tierzahlen, die dort untergebracht waren.
Da kommen wir nachher gleich noch drauf zu sprechen. Euch ist es gelungen, Schweine oder Sauen dort auch zu retten. Aber wie seid ihr jetzt vorgegangen? Also du bist angekommen, du hast die ersten Kräfte vor Ort gehabt. War es überhaupt zum Beispiel noch möglich, einen Angriffstrupp in die Stelle reinzuschicken? Oder hast du von vornherein gesagt, nein, viel zu gefährlich?
Nein, es war ein Angriffstrupp auch in dem Stall, den wir versucht haben abzuriegeln. Wir haben als erstes versucht, eine Riegelstellung aufzubauen zu dem noch nicht betroffenen Teil des Brandabschnittes. Und von innen war ein Trupp mit Strahlrohr auch in diesem Stallteil zur Erkundung und zur eventuellen Brandbekämpfung. Das Problem war, das Feuer hat sich im Dachbereich ausgebreitet, in der Zwischendecke, zwischen der Dachhaut und der Unterdecke, wo die Frischluft in den Stall strömt. Dort hat sich das Feuer ausgebreitet und es fiel im Grunde nach Aussagen des Angriffstrupps. Der Stall ist 90 Meter mal 20 Meter, also gut 1800 Quadratmeter, fiel das Feuer im Grunde komplett innerhalb von einem Moment auf der ganzen Fläche nach unten.
Für die Einsatzkräfte war es so gut wie unmöglich, die Tiere alle zu retten.
Nein, Sauen sind keine Fluchttiere einfach. Erstens kriegen sie bei Feuer auch relativ spät mit, dass Feuer ist, weil sie liegen eben mit der Schnauze unten an der Erde, wo ja lange Zeit immer noch gute Luft auch ist. Und dann, wenn sie getrieben werden, sie versuchen immer wieder in ihr Bekanntes, in ihren Stall, in ihre Bucht zurückzukommen, weil das also, kennen sie, das, da sind sie sicher.
Also war das jetzt auch so, auch bei dem Brand selbst? Ihr habt die raus und die haben wieder versucht reinzukommen oder was?
Ja, natürlich. Sie erstmal schon alleine bis zur Tür, wo es nach draußen geht, zu diesen kleinen Türen, das sind keine Riesentore gewesen, das sind ganz normale 100er Türen oder sowas gewesen, 1 Meter Türen. Und ja, selbst wenn sie dann draußen waren, dann versuchten sie ja immer wieder auch teilweise zurück in den Stall zu gelangen. Das ist einfach so bei Sauen. Und anschließend ist natürlich, wenn sie draußen sind, weil es sind draußen keine Stalleinrichtungen oder Pferche irgendwo, dass man sie einsperren kann, denn die haben dann anschließend auf diesem gesamten Gelände, was eingezäunt ist, sind sie umher vagabundiert, die Schweine, und haben da mehr oder weniger Unfug gemacht.
Was machen Schweine von Unfug, außer irgendwo mit der Rüsselnase da drin rumzumachen? Oder haben die euch sogar geärgert?
Ja, doch. Also so ein Schwein ist neugierig, ohne Zweifel. Und wenn da so ein Schlauch liegt, der ist schon mal erst interessant. Und da kann man auch dann drauf rumbeißen, kann man sich mit beschäftigen. Und es ging so weit, dass die sogar Verteiler zugedreht haben. Schweine.
Blöden Schweine.
Natürlich, ist so, aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Ne? Und das ist eben die Schwierigkeit, nachdem die Schweine draußen waren, nachdem der Schuss gefasst war im Grunde kein vernünftiger Feuerwehreinsatz mehr möglich zu fahren, weil das war dann wirklich nur noch Behelf, weil die Schweine stellten sich im Weg, die gingen nicht an der Seite. Dann gibt es Rangkämpfe unter den Sauen und das ist auch durchaus gefährlich für Personen, die jetzt da nicht so firm sind mit Schweinen. Sobald die dann draußen sind, ist da im Grunde der Einsatz gelaufen, der Feuerwehreinsatz, der vernünftige.
Dann gab es eine Folge mit Marc Gerion, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kritzko im Landkreis Rostock. Es ging um einen der schwersten Verkehrsunfälle des Landes, dem A19 Sandsturmunfall. Fast 90 beteiligte Fahrzeuge, 8 Menschen verlieren ihr Leben, gut 130 werden verletzt und die Kameraden und Kameradinnen aus Kritzko mittendrin.
Meine Aufgabe bestand auch darin, dann zur Brandbekämpfung vorzugehen. Aber parallel war das eben auch so, dass auch die Führungskräfte permanent Informationen benötigten, weil das einfach zu unklar war. Man wusste ja gar nicht, wo ist der Anfang, wo ist das Ende dieser Einsatzstelle. Ne? Und zeitgleich, ich konnte einmal rüberblicken zur gegenüberliegenden Seite der Autobahn, war dann auch auf einmal ein Unfall geschehen, was ich gar nicht wahrgenommen hatte, weil wir in Fahrtrichtung Rostock eben die Brandseite hatten, wo eben dann eben auch die Verstorbenen waren. Und auf der gegenüberliegenden Spur war eben zum Glück durch die fundierte Lagemeldung durch Hannes, war das eben so, dass dann eben viel Wasser dann auch gleich angefordert, nachgefordert wurde und dann eine intensive Brandbekämpfung durchgeführt werden konnte. Mhm.
Jetzt war ja da zum Beispiel auch ein LKW mit zwischen, der Gefahrgut geladen hatte. Es gab laut Zeugen immer wieder kleine Explosionen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, und zwar waren wir auch in der Nähe dieser Brandbekämpfung tätig. Ich konnte die Fahrzeuge gar nicht deuten, welches Fahrzeug über was ist. Personenwagen konnte man eben deuten. Da hat man auch eben das Unglück gesehen in einigen Wagen. Selber, ob das nun Gefahrgut-LKW oder Gefahrgut-Transporter war, das konnte man zu der Zeit noch nicht sehen. Ich hatte unter anderem zur Brandbekämpfung mit einem Kameraden aus einer Nachbarwehr einen LKW mit Sprungfedern. Und das hat auch fürchterlich geknallt, sobald wir mit Wasser raufgegangen sind, wahrscheinlich durch den Wasserdruck oder auch durch die Wärmeausdehnung und dann auf einmal den Wasserauftrag, dass eben dann doch einige kleinere Explosionen dort auch zu hören waren. Und die flogen uns auch wirklich um die Ohren, die sämtlichen Federn, die dort geladen waren.
Kriegt man Angst auch, oder?
Oh ja. Also das war, wer noch nie so eine Katastrophe oder überhaupt eine Katastrophe mitbekommen hat, man wird ja geschult und gelehrt auf solche Situationen, aber wer dort die Einsatzstelle mit live erlebt hat, der hat zum ersten Mal mitgekriegt, das ist eine Katastrophe.
Für die Einsatzkräfte auf jeden Fall ein Einsatz, den man nicht vergisst, so Marc Gerion von der Feuerwehr Kritzko.
Man stand erstmal vor dem Einsatzgeschehen, als ob von jetzt auf gleich eine Bombe eingeschlagen ist. Also wirklich ganz, ganz extreme Geschichte eigentlich für uns. Das sind auch bleibende Eindrücke. Also das ist so das, was man auch sieht und was man, wenn man an dieses Einsatzgeschehen denkt, das ist das, was man so sieht. Eben viele, viele kaputte Fahrzeuge, viele brennende Fahrzeuge, viele verschmorte Fahrzeuge. Selbst auf der gegenüberliegenden Seite, wo es nicht gebrannt hat, glücklicherweise durch die schnelle Abhandlung der Einsatzkräfte. Viele verschmorte Fahrzeuge, Wohnmobile weiß ich noch, die zum Teil ja aus GFK oder so aus Kunststoffen bestehen, wo sämtliche Wände eingeschmolzen sind. Also das ist eine extreme Hitze dort gewesen. Und es sah aus wie im Krieg eigentlich. Ne? So stellt man sich das vor.
8 Menschen sind bei diesem Massenunfall ums Leben gekommen. Das Schlimme eigentlich, glaube ich, daran ist, dass die nicht durch den Unfall, sage ich mal, verstorben sind, also weil sie schwer verletzt waren, sondern die sind verbrannt in ihren Autos, weil sie nicht rausgekommen sind. Wie war das, als man das dann auch wahrgenommen hat?
Als wir das gesehen haben, also zum Anfang stand ja noch keine Kegel drauf. Wir sind ja als Einsatzkräfte dort noch beim Löschen gewesen, womit wir dann hin und wieder auch in die Autos blicken mussten. Und da hat man erstmal gesehen, dass, so wie du sagst, die Leute auch zum Teil nicht eingeklemmt waren, zumindest auf der Brandseite in Fahrtrichtung Rostock, sondern die Leute kamen einfach nicht raus. Die Fahrzeuge standen wie unwahrscheinlich dicht gepackt, wie auf einer Autofähre, so dass man die Tür nicht öffnen konnte, dass die Leute nicht raus konnten. Und es ist auch wirklich sehr schwer. Wir haben es ja selber auch ausprobiert bei vielen Ausbildungen in der technischen Hilfeleistung. Man bekommt Seitenscheiben auch nicht mit der Hand aufgedrückt, nicht mit den Füßen aufgedrückt. Also man muss wirklich schon einen scharfen, harten Gegenstand haben. Das sind Verbund, Glasscheiben zum Teil auch. Man kommt dort nicht raus. Man kann nicht einfach eine Scheibe irgendwie öffnen. Und auch einige Kommentare hierzu, dass man die Seitenscheiben hätte runterfahren können, das geht nicht. Also von hinten kam immer wieder neue Gewalt rein. Also sprich Fahrzeuge, die in dieses Unfallgeschehen noch mit reinfuhren, die waren einfach wirklich alle eingeklemmt. Nicht auf diese Art und Weise, sondern sie kamen bloß nicht raus aus dem Fahrzeug und somit verbrannten.
Ja, in Folge 84 war ich zu Gast bei Werner Guhl. Erst Wehrführer in Bandelin bei Jahn. Im März 2023 wurde auf der A20 Abfahrt Gützko ein Geldtransporter überfallen. Es wurde scharf geschossen. Die Täter haben damals über 3 Millionen Euro erbeutet. Mit zu den ersten Einsatzkräften gehörten Werner und seine Kameraden.
Auf dem Einsatz Alarmierung stand drauf, PKW Brand oder PKW Brände. Und dann ganz dick und fett darunter geschrieben, Eigenschutz beachten. Und sind dann los, nachdem wir uns umgezogen haben und kurz an der Kreuzung beim Rausfahren kam uns dann schon von Greifswald die Polizei mit Blaulicht entgegen, mit hoher Geschwindigkeit auf jeden Fall. Und da hatten wir uns dann irgendwie schon alle gewundert. Ja, und als wir dann ankamen, war dann die Polizei schon zum Glück vor Ort. Und dann haben wir aber auch kurze Zeit später sofort gesehen, dass hier ein Überfall stattgefunden hat und Geldtransporter auf jeden Fall ausgeraubt worden ist. Und ich glaube, jeder, der das so mitgemacht hat als Einsatzkraft, hat da schon echt Respekt vor. Ja. Wir haben da auf jeden Fall, als wir vor Ort angekommen sind, haben wir klassisch mit unserer Brandbekämpfung angefangen, haben einmal kurz abgesprochen, dann halt mit den Feuerwehren aus Griebo und Gützko, die ja mit alarmiert worden sind. Wir waren erst eintreffend zu dem Zeitpunkt damals als Feuerwehr und hatten damit dann die Brandbekämpfung aufgenommen der PKWs. Und dann haben wir natürlich beim Löschen noch einige Kugeln auf dem Boden gefunden. Und weiß ich noch, wie heute kam eine Kameradin zu mir an und gab mir dann die Kugel. Und da wusste man dann doch in dem kurzen Moment erstmal nicht, was man eigentlich dazu sagen soll oder wie man sich verhalten soll. Zum Glück war, wie gesagt, die Polizei vor Ort und keine Täter mehr. Aber man hat definitiv ein mulmiges Gefühl, weil man ja zum Helfen kommt. Ich denke, das kommen alle Hilfsorganisationen. Und wenn man dann natürlich noch irgendwie vielleicht angegriffen wird mit Schusswaffe oder so, glaube ich, ist dann auch irgendwann genug des Guten.
Das kann ich mir vorstellen, dass da einem ganz anders wird, wenn man sieht, dass da scharf geschossen wurde. Aber was die Kameraden dann sahen, lässt ein glatt das Herz bluten.
Und hatten dann den Geldtransporter gelöscht. Und da hatte man dann natürlich auch noch so einige Kassetten, die sie wahrscheinlich nicht geschafft haben, weg oder mitzunehmen, die mit Geldscheine voll waren, die wir dann natürlich letztendlich auch öffnen mussten, weil da das Feuer reingekrochen ist und mussten die halt an Ort und Stelle öffnen. Wir haben aber kurze Zeit, nachdem wir beide Fahrzeuge dann auch gelöscht hatten, halt mitbekommen über unsere Wärmebildkamera, dass halt aus den Geldkassetten, die noch vor Ort waren, immer noch deutlich Wärme hervorgeht und wir die halt öffnen mussten und dann gesondert ablöschen. Und das erfolgte dann halt in Absprache mit der Polizei.
Ja, bei Werner Guhl kann sich auch noch einen anderen Einsatz erinnern, der ihm nicht aus dem Kopf geht.
Das weiß ich auch noch wie heute, war der 6.12.2017 und da war auf der A20, ich glaube, ihr wart auch mit vor Ort, hattet berichtet, der große LKW-Unfall zusammen mit den beiden LKWs, die dann 6 Autos aufeinander gestapelt haben, dann halt die Ladung verloren hat, Harnstoff, der LKW-Fahrer schwerst eingeklemmt. Wir hatten, auch da waren wir erst eintreffend. Wir hatten irgendwie 2 Stunden zu tun, den aus seinem Frack zu schneiden. Waren dann auch Gliedmaßen abgerissen durch die Kabine vom LKW, weil er darauf gefallen ist. Und das ist schon noch ein Einsatz. Da erzählen wir auch immer noch viel drüber, also auch hier in der Feuerwehr mit den Kameradinnen und Kameraden. Das ist wirklich die auch dabei gewesen sind. Das ist ein prägender Einsatz. Und ich denke auch, umso öfter man darüber spricht, umso besser ist es auch.
Ja, da sieht man, was uns Feuerwehrleuten oft abverlangt wird. Deshalb ist die Einsatznachbereitung auch umso wichtiger mit Gesprächen in der Wehr, Hilfe durch Seelsorger oder auch das PSNV-Team. Ja, das war ein kleiner Einblick in die vergangenen 100 Folgen und es geht weiter. In der nächsten Folge stelle ich euch übrigens Enrico Bull vor von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan. Er ist dort seit 2016 Jugendwart, kümmert sich aber hier nicht nur um die Jugendfeuerwehr, sondern geht auch an Schulen. Also seid gespannt.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stuth. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.